SRF 3.
Kurz vor EM-Anpfiff heute Abend stinkt's in den Pariser Straßen erbärmlich. Die Müllabfuhr streikt. Gleichstellung von Velofußgängern und Wanderern. Die Velo-Initiative geht dem Bundesrat zu weit. Er bereitet einen Gegenentwurf vor. Große Rettungsaktion im Mittelmeer. Die italienische Küstenwache holt über 2000 Flüchtlinge von Booten, die in Libyen gestartet waren. Das Wetter, heute ist es noch sonnig. Morgen wird's dann wieder wechselhaft mit Platzregen und Gewittern. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Noch ein paar Stunden, dann geht's los. In den nächsten 4 Wochen wird in Frankreich die beste Fußballmannschaft des Kontinents ermittelt. Gestern Abend fand in der Pariser Fanzone schon mal ein großes Gratiskonzert statt. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Aus Paris, Burkhard Birke.
Die Generalprobe war gelungen. 80.000 Fans sahen das Gratiskonzert von DJ David Guetta in der Fanmeile unterm Eiffelturm. Hey! Und dennoch ist die Freude des Fußballfestes für Jacques Lambert schon getrübt. Streiks und Müllberge sind für den Chef des Organisationskomitees nicht das Bild, das Frankreich zeigen wollte. 3000 Tonnen Müll stapeln sich mittlerweile in den Straßen von Paris. Ein Fünftel der Hochgeschwindigkeits-, ein Drittel der Regionalzüge und jeder zweite Intercity fallen streikbedingt aus. Die meisten Metro- und Lokführer der Pariser Verkehrsbetriebe befinden sich im Ausstand. In großen Raffinerien wird weiter und bei Air France ab morgen gestreikt. Alles wegen der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsrechtsreform. Präsident François Hollande versprach, alles Nötige zu unternehmen. Notfalls soll das Personal zwangsrekrutiert werden, kündigte Verkehrsminister Alain Vidalis an. Bahn und Metro haben jetzt einen Notfallplan ausgearbeitet, damit die Vorortzüge und Metros, die 80.000 Besucher heute Abend, pünktlich ins hochgesicherte Stade de France zum Eröffnungsspiel gegen Rumänien bringen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat indes die private Müllabfuhr beauftragt, um die stinkenden Müllberge einzusammeln. Es wird jedoch Tage dauern, bis sich die Lage normalisiert.
Gleich reden wir hier über Libyen. Dort drücken Regierungstruppen offenbar den IS-Kämpfern auf den Leib. Zuerst aber in die Nachrichtenredaktion zu Thomas Fuchs. Nach dem tödlichen Anschlag in Tel Aviv hat Israel weitere Maßnahmen getroffen.
Die israelische Armee hat die Übergänge zum Westjordanland und zum Gazastreifen geschlossen. Die Abriegelung trat nach Militärangaben um Mitternacht in Kraft und soll bis Sonntagnacht dauern. Die Einreise nach Israel werde Palästinensern nur aus humanitären oder medizinischen Gründen erlaubt. Zudem dürften Gläubige sich für das Freitagsgebet auf den Jerusalemer Tempelberg begeben. Die italienische Küstenwache hat nach eigenen Angaben allein gestern 2000 Flüchtlinge gerettet. An den Einsätzen im Mittelmeer seien über die EU-Grenzschutzagentur Frontex auch europäische Partnerländer beteiligt gewesen. Die geretteten Flüchtlinge seien wohlauf. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass seit Anfang Jahr bereits rund 50.000 Flüchtlinge versuchten, von Libyen aus über das Mittelmeer nach Italien zu gelangen. In Syrien hat ein Hilfskonvoi den belagerten Ort Daraya erreicht, erstmals seit 4 Jahren. Es sei ein Lastwagen mit Essen und Medikamenten angekommen, teilte der syrische Rote Halbmond mit. Laut Aktivisten hat das syrische Regime den Ort am Morgen mit international geächteten Fassbomben angegriffen. Deshalb habe man das Essen noch nicht an die mangelernährten Bewohner verteilen können. Der Bundesrat plant einen Gegenvorschlag zur sogenannten Velo-Initiative. In einer Mitteilung heißt es, die Landesregierung sei mit der Stoßrichtung der Initiative einverstanden, nämlich mit einer Gleichstellung des Veloverkehrs mit dem Fußverkehr und dem Wandern. Aus finanziellen und personellen Gründen und wegen der Hoheit der Kantone im Velobereich gingen dem Bundesrat die Details aber zu weit. Beim Flughafen Zürich hat es am Morgen während 4 Stunden Einschränkungen im Bahnverkehr gegeben. Grund war ein Zug, der das Gleis blockierte. Wie die SBB mitteilte, fielen die Fernverkehrszüge Luzern-Zürich-Zürich-Flughafen aus. Zwischen Kloten und Bassersdorf verkehrten Bahnersatzbusse. Umgeleitet wurde die S-Bahn Rapperswil-Winterthur. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.975 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu 1.08.93 gehandelt, der Dollar zu 96.53 Rappen. Das Wetter: am Nachmittag scheint schweizweit oft die Sonne, allerdings ziehen gegen Abend im Westen Wolken auf. In der Nacht wird es bereits verbreitet nass. Morgen gibt es zwar sonnige Phasen, aber auch Platzregen und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 20 Grad.
Info 3 Mittag.
Es ist ein wichtiger Erfolg, den die libyschen Regierungstruppen heute melden. Bei einer Offensive ist es ihnen offenbar gelungen, die Hafenstadt Sirte, die als Hochburg des IS gilt, zurückzuerobern. Die Geburtsstadt des getöteten Diktators Gaddafi am Mittelmeer soll nun vollständig eingekreist sein. Das heißt, den Terroristen sei auch der Weg über das Meer abgeschnitten, melden Armeeeinheiten. Bei mir im Studio ist jetzt Auslandredaktor Daniel Voll. Daniel Voll, die Meldung, Sirte sei zurückerobert, kommt von den libyschen Regierungstruppen. Wie zuverlässig sind denn diese Informationen?
Ich würde sie genau darum mit einer gewissen Vorsicht genießen, denn die libyschen Regierungstruppen und vor allem die sogenannte Einheitsregierung, die Regierung der nationalen Einheit, die dahinter steht, die hat ein gewisses Interesse daran, dass sie jetzt endlich Erfolge präsentieren kann. Und die Einnahme von der Rückeroberung von Sirte wäre natürlich ein großer Erfolg für sie.
Gehen wir davon aus, es ist passiert. Wie wichtig ist es, dass libysche Einheiten nun wieder die Kontrolle über die Stadt haben?
Das ist einerseits ein interner, libyen-interner Erfolg der Regierung von al-Sarraj, der diese Einheitsregierung, die unter Vermittlung der UNO gemacht worden ist, führt. Denn seine Truppen konnten sich offenbar auch auf die Unterstützung der Milizen aus Misrata, die ihm lange feindlich gesinnt waren, stützen. Und er hat auf der anderen Seite auch die Milizen, die die Ölfelder, die libyschen Ölfelder, kontrollieren und damit auch den Schlüssel zur libyschen Ölindustrie in den Händen haben. Das heißt, er kann sagen, ich kontrolliere mittlerweile ein relativ großes Gebiet und habe Erfolge und finde auch Unterstützung innerhalb Libyens. Das heißt, seine politische Basis wächst. Zum anderen ist es auch eine Art diplomatischer Erfolg gegenüber dem Ausland. Denn aus dem Ausland gibt es immer einen gewissen Druck. Man will endlich eine Intervention machen gegen den Islamischen Staat, diese Milizen, die sich in Libyen auch festgesetzt haben. Und al-Sarraj signalisiert so, wir können das auch selber. Dass er war immer gegen eine Intervention von außen. Das kann er uns signalisieren, wir haben da gewisse Erfolge.
Sie haben es angesprochen, Libyen ist ein komplizierter Staat, ein gescheiterter Staat. Diverse Milizen sind tätig, verschiedene Armeen. Es gibt auch nicht einfach eine Regierung. Und dann hat sich auch noch der IS ausgebreitet. Weiß man eigentlich, wie stark der IS in Libyen heute noch ist?
Man hat vor einigen Monaten die Stärke der IS-Milizen auf ungefähr 6'000 Mann geschätzt. Und nun fragt man sich, nachdem offenbar sehr so schnell gefallen ist, wo sind diese Leute, was ist passiert, wohin sind sie? Große Frage, jetzt man rätselt darüber, warum war dieser Widerstand so schwach? Und die andere Frage, steckt dahinter eine Taktik? Sind die Leute weg? Zum Beispiel bereiten sie einen Anschlag auf Tripolis vor oder so? Eine Taktik, die der IS ja auch in Syrien und im Irak bisher verfolgt hat. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Also noch viele Unsicherheiten. Besten Dank für diese Informationen. Das war Libyen-Kenner Daniel Voll.
Info 3 Mittag.
Im Umgang mit Krisen tut sich China schwer. Von der SARS-Epidemie über vergiftetes Milchpulver bis zu illegal verkauften Impfungen. Es scheint, als würden die Behörden stets versuchen, alles unter dem Deckel zu halten. Erst wenn ein Skandal nicht mehr zu verbergen ist, schlagen sie zu. Aber dann dafür umso heftiger. Martin Aldrovandi berichtet aus Shanghai.
Der Reporter zählt die Provinzen auf, in denen Verdächtige festgenommen wurden. Das war im März. Ein Impfskandal sorgt für Empörung in der chinesischen Bevölkerung. Über Jahre erhielten chinesische Kinder Impfungen, die keine Wirkung hatten. Die Impfstoffe waren entweder abgelaufen oder unsachgemäß gelagert. Chinas Regierung kündigte an, man werde hart gegen die Verantwortlichen vorgehen. Doch weshalb schauen die Behörden bei solchen Skandalen über lange Zeit gar nicht hin? Sie haben Angst. Wenn etwas passiert, versuchen sie zuerst, sich selbst abzusichern. Das heißt, die Vorgänge werden erst unterdrückt, solange es irgendwie geht, sagt Zhang Tafu der Fudan-Universität in Shanghai. Professor Zhang befasst sich mit Chinas Umgang mit Krisen. Das ging früher besser als heute, als die staatlich kontrollierten Medien die einzigen Informationsquellen der Chinesen waren. Aber auch in China gibt es inzwischen soziale Medien, die Behörden kommen unter Druck. Sie wissen inzwischen, dass sie die Nachrichten nicht mehr komplett unterdrücken können. Die Bevölkerung erwartet eine Antwort der Behörden und einen Verantwortlichen. Und zwar am besten sofort. Sie haben nicht die Geduld, einen Monat auf die Aufklärung zu warten. Entsprechend hart fällt dann auch die Reaktion der Regierung aus. Und so berichten auch die staatlichen Medien sehr schnell über Verhaftungen, zeigen, dass der Staat etwas unternimmt. China sei noch immer in einer Phase der Entwicklung, sagt Professorin Liu Xia der Shanghaier Xiaotong-Universität. Die Behörden hätten sich im Vergleich zu früher massiv verbessert, sagt Liu Xia. Neben der Regierungspolitik spielten aber auch kulturelle Faktoren eine große Rolle beim Umgang mit Skandalen. Viele Chinesen denken vor allem an sich selbst und ihre Familien. Wenn im Haus drinnen alles in Ordnung ist, machen sie sich keine großen Sorgen. Bis ihnen selbst etwas passiert. Dann erwarten die Menschen, dass die Regierung handelt. Die Bevölkerung will sehen, wie die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Auch wenn damit ähnliche Vorfälle in Zukunft nicht verhindert werden. Der Impfskandal im März weckte auch Erinnerungen an den Milchpulverskandal vor 8 Jahren. 6 Kleinkinder kamen damals ums Leben, Tausende erkrankten, weil ein chinesischer Nahrungsmittelkonzern vergiftetes Babymilchpulver verkaufte. 2 Verantwortliche wurden schließlich zum Tode verurteilt. Die Chefin des Konzerns musste lebenslänglich hinter Gitter. Der Fall steht exemplarisch dafür, dass drakonische Strafen höchstens kurzfristig die Gemüter besänftigen, langfristig aber nicht weiterhelfen. Auch heute, 8 Jahre nach dem Skandal, misstrauen die chinesischen Eltern den chinesischen Milchpulverproduzenten.
Und deshalb kaufen so viele ihr Milchpulver, wenn immer möglich, im Ausland. Bis heute. Das war der Bericht von China-Korrespondent Martin Aldromanti. Und das war Info 3, das Newsmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Valerie Wacker und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.